Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 17. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Der Kanton Bern ist schweizweit ein Thema, weil er den Kompromiss, den man in der Sozialhilfe gefunden hat, für Mindeststandard unterwandert. Er legt einen Vorschlag auf den Tisch, der das Existenzminimum, das soziale Existenzminimum der Armutsbetroffenen nicht mehr garantiert.
Am heutigen Internationalen Tag gegen Armut schaut die Schweiz nach Bern. Mit den geplanten Sozialhilfekürzungen will der Kanton Bern schweizweit neue Minimal Standards setzen und unterläuft damit die national vereinbarten Richtlinien. Dann
schon lange funktioniert der Apparat für die Bestrahlung nicht mehr und mit einer Chemotherapie ohne adäquate Medizin können die Onkologen einen Krebstumor bestenfalls bremsen. Nur wer die nötigen Medikamente im Nachbarland Kolumbien erwerben kann, hat eine Chance auf Heilung.
Das marode Gesundheitssystem Venezuelas ist ein Grund für die Demonstrationen gegen die Regierung. Eine Verbesserung der Situation liegt in weiter Ferne. Dann?
Die Grauhörnchen, die sind nicht heimisch bei uns, also die kommen ursprünglich aus Nordamerika. Und weil die etwas größer sind und sonst eigentlich mit den Ansprüchen vom Lebensraum mit den Eichhörnchen überlappen, kann es sein, dass diese die einheimischen Tiere verdrängen.
Mit der Aktion Eichhörnchen soll die Bevölkerung mithelfen, aufzuzeigen, wie vielfältig die Schweizer Eichhörnchenpopulation im Moment noch ist. Und dann?
Bei den durch einen Zeitungsartikel auf so einen Fall kommen von drei jungen Mädchen, die sich im Internet kennenlernen und nachher sich im Wald in einem Zelt umbringen. Das hat mich wundern genommen, wie so ein Treffen von Menschen abläuft, die sich noch nicht kennen, aber das gleiche Ziel haben.
Morgen startet das Kurzfilmfestival Schnitt. Zu sehen gibt es rund 300 Filme, unter anderem auch Kim Alamans «Kinder der Nacht», ein eindrückliches Kurzdrama zum Thema Suizid. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten und die hat Michael Spar für uns auf Lager. Was gibt denn im Moment zu reden?
Ein Bombenanschlag auf der Mittelmeerinsel Malta gibt im Moment zu reden in zahlreichen Medien. Die regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia wurde gestern durch eine Autobombe getötet. Die Investigativjournalistin war an einer Recherche, die aufzeigen sollte, wie dubiose Briefkastenfirmen auf Malta Geld waschen und Steuergelder vor dem Fiskus in anderen Ländern verstecken. In früheren Recherchen hatte sie aufgezeigt, wie Familienmitglieder des Regierungschefs sowie Regierungsmitglieder selber in dubiose Geschäfte verwickelt sind. Deshalb gab es in Malta sogar Neuwahlen, welche jedoch von den umstrittenen Politikern wiederum gewonnen wurden. Daphne Caruana Galizia hat mit dem Tod gerechnet. Vor zwei Wochen soll sie sich bei der Polizei gemeldet haben, weil sie Todesdrohungen erhalten hatte. Katalonien kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Wie verschiedene internationale Medien berichten, ließ die spanische Zentralregierung in Madrid zwei Männer verhaften. Ihnen wird vorgeworfen, das Unabhängigkeitsreferendum von Katalonien organisiert zu haben. Diese Volksabstimmung vor zwei Wochen war in den Augen von Madrid eine illegale Aktion. Der Regionalpräsident von Katalonien, Carles Puigdemont, schrieb letzte Nacht in einem Tweet: «Leider haben wir jetzt wieder politische Gefangene.» Seit Madrid mit aller Härte gegen die Unabhängigkeitsbewegung in der abtrünnigen Provinz Katalonien vorgeht, werfen kritische Stimmen der Regierung Methoden vor, die an die Zeiten des Faschismus erinnern. Damals vor 50 Jahren unter Präsident Franco wurden Minderheiten, auch die katalanische Sprachminderheit in ganz Spanien, massiv unterdrückt. Die Armutsquote in der Schweiz bei Personen in Haushalten mit sehr jungen Kindern oder vielen Kindern ist gesunken, das meldet das Bundesamt für Statistik in einer heute veröffentlichten Publikation. Dass weniger Menschen unter der Armutsgrenze leben, habe mit den sogenannten Sozialtransfers zu tun. Das sind Zahlungen oder Verbilligungen, die den Betroffenen helfen, nicht in totaler Armut zu leben. Zum Beispiel Kinderzulagen, Krankenkassenprämien, Verbilligungen oder Sozialhilfegelder gelten als Sozialtransfers. Nach wie vor ein großes Armutsrisiko besteht bei Menschen mit einer geringen Schulbildung sowie bei Personen, die ungenügend in den Arbeitsmarkt integriert sind. Hier gab es kaum Veränderungen in den letzten Jahren. Mehr zum Thema später dann in dieser Sendung. Wie Recherchen des Tagesanzeigers zeigen, könnte die Lebensdauer der FA-18-Kampfjets der Schweiz viel billiger verlängert werden, als die Befürwortenden einer neuen Kampfjet-Beschaffung behaupten. Somit könnten die Kampfjets möglicherweise bis ins Jahr 2040 flott bleiben. Die Befürwortenden einer Beschaffung von neuen Jets behaupteten, eine Nachrüstung der mittlerweile fast 20-jährigen Jets sei zu teuer. Ein Kauf von neuen Jets lohne sich deshalb. So ein Kauf wurde allerdings an der Urne vor 3 Jahren abgelehnt. Interessant ist auch, die US-amerikanischen Jets altern in der Schweiz stärker als in den USA, weil der Luftraum in der Schweiz extrem klein ist. Hier können die Jets nämlich kaum lang im geräteschonenden Geradeausflug fliegen. Das Wetter spielt im Moment verrückt. Irland erlebt zum ersten Mal einen tropischen Sturm. Laut Medienberichten hat der Sturm Ophelia bereits 3 Todesopfer gefordert. Im Westen von Spanien und in Portugal wüten derzeit riesige Wald- und Buschbrände wegen einer extremen Trockenheit. Diese haben rund 40 Tote gefordert. Ebenfalls Buschbrände in einem historischen Ausmaß erlebt im Moment Kalifornien, auch dort mit rund 40 Todesopfern. Dort versucht die Feuerwehr seit bald 10 Tagen die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch in Bern scheint im Moment der Klimawandel spürbar zu sein. Immerhin im Moment für die meisten noch auf eine positive Art und Weise. Es bleibt nämlich auch in den nächsten Herbsttagen sommerlich mit viel Sonne und tagsüber relativ warmen Temperaturen um die 20 Grad. Ab Freitag und am Wochenende wächst die Regenwahrscheinlichkeit. Dann soll es auch leicht abkühlen auf um die 15 Grad.
Rabe-Info. Am heutigen Internationalen Tag gegen Armut richten Sie Ihre Blicke auf Bern. 18 Schweizer Organisationen verurteilten heute Morgen vor den Medien die umstrittenen Berner Sparpläne bei der Sozialhilfe. Rabe hat mehrfach darüber berichtet. Um 10-30% will der Kanton Bern den Grundbedarf bei der Sozialhilfe kürzen. Damit riskiert er, neue nationale Minimalstandards zu setzen. Standards, welche die national vereinbarte Regelung massiv unterlaufen und so andere Schweizer Kantone unter Druck setzt, nachzuziehen. Wilmar Ahl fragte Marianne Hochuli, Mitglied der Geschäftsleitung von Caritas Schweiz, warum das, was der Kanton Bern vorhat, Sozialhilfeorganisationen aus der ganzen Schweiz beschäftigt.
Der Kanton Bern ist schweizweit ein Thema, weil er den Kompromiss, den man in der Sozialhilfe gefunden hat, für Mindeststandard unterwandert. Er legt einen Vorschlag auf den Tisch, der das Existenzminimum, das soziale Existenzminimum der Armutsbetroffenen nicht mehr garantiert, der mit Anreizen arbeiten will, Integrationsanreizen, und sich davon verspricht, dass die Leute dann eher erwerbstätig sind. Und nicht berücksichtigt, dass die Leute eigentlich arbeiten möchten, aber schlichtweg keine Arbeitsstelle mehr finden. Oder vielleicht haben sie eine Arbeitsstelle, aber sie verdienen nicht genug. Dass es also strukturelle Probleme sind, das wird verdeckt, indem einfach gegen die Sozialhilfe geschossen wird.
Bei dieser Arbeitsintegration möchte ja der Kanton Bern vermehrt auf die Privatwirtschaft setzen, also auf stärkere Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Sehen Sie dort keine Chancen?
Es ist auf jeden Fall eine Chance und der Privatsektor ist sehr wichtig, aber es wird beispielsweise beim Grundbedarf gespart. also dass die Menschen ihre Bedürfnisse kaum mehr decken können. Und etwa die Hälfte der Erwachsenen in der Sozialhilfe hat keinen Abschluss. Und dafür braucht es ganz andere Maßnahmen. Es braucht Bildung, es braucht Qualifizierung, es braucht aber auch eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie. Denn in der Sozialhilfe sind auch viele Alleinerziehende, die diese Vereinbarung nicht schaffen. Sie können nicht genügend arbeiten, wenn sie noch für die Kinder sorgen müssen. Und ein großes Problem sind auch die teuren Wohnungen, die aufs Budget drücken, dass immer mehr Menschen müssen Sozialhilfe in Anspruch nehmen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Diese strukturellen Probleme müssen wir angehen.
Es gibt schweizweit Richtlinien, die SKOS-Richtlinien, wo sich eigentlich alle Kantone daran halten sollten. Der Kanton Bern ist jetzt daran, diese zu untergraben. Sie haben angesprochen, dass hier der Bund Verantwortung übernehmen müsste. Wie könnte er das?
Der Bund argumentierte, dass die Kantone verantwortlich sind für die Sozialhilfe. Er hat sich in dem Sinn gegen ein Rahmengesetz Sozialhilfe ausgesprochen. Er hat die SKOS-Richtlinien als die Richtlinien dargestellt für die Sozialhilfe. Wenn sich die Kantone wirklich daran halten, ist das eine gute Lösung. Wenn aber die Kantone beginnen auszuscheren, dann hält dieses System nicht mehr und dann braucht es eine Bundeslösung. Wir haben den Kanton Bern, wir haben aber Vorstöße auch im Kanton Solothurn, im Kanton Aargau, im Kanton Zürich wurde angedroht und das darf nicht passieren, dann brauchen wir einheitliche Lösungen.
Marianne Hochuli ist Mitglied der Geschäftsleitung von Caritas Schweiz. Wir haben es eben gehört, der Kanton Bern will den Grundbedarf bei der Sozialhilfe um 10-30% kürzen. Dafür will der verantwortliche SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg die Anreize bei der Arbeitsintegration erhöhen. Wer arbeitet, soll also zukünftig mehr Geld in der Tasche haben. Ob diese Strategie aufgeht, wird sich erst weisen müssen. Die Nationalfondsstudie Integrationsausschluss, zumindest die genau diese Frage untersucht hat, zieht eine durchzogene Bilanz. Das sagt Ueli Mäder, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel.
Wir haben dort das Ansinnen der Sozialhilfe untersucht, eben den Fokus mehr zu legen auf jene, die die größte Chance haben, im ersten Arbeitsmarkt noch ein Auskommen zu finden. Was haben sie getan? Sie sind zurückgefahren mit dem Grundbedarf für alle, also Sparmodell, aber jene, die dann eine Erwerbsintegration ausweiten konnten, die durften etwas mehr Geld ins eigene Portemonnaie stecken. Jetzt, was ist passiert? Die einen haben eher positiv darauf reagiert, haben gesagt, jetzt werden wir nicht einfach nur verwaltet, jetzt werden wir ernst genommen. Aber viele andere, oder? Der Druck hat sich erhöht. Wenn wir das jetzt nicht erreichen, dann werden wir gewissermaßen doppelt geprellt. Und next bester Job, oft in einem prekarisierten Bereich, das heißt mittelfristig, hat eigentlich diese forcierte Integration eher einen Ausschluss erwirkt. Also das war eine ernüchternde, eine bittere Erkenntnis. Darum bin ich bass erstaunt, dass jetzt wieder in einer Weise gespart werden soll, egal was es eigentlich kostet.
Ueli Mäder ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel.
Rebe-Info.
Venezuela galt einst als Vorbild. Im Kampf gegen Hunger und für Gesundheit hat das Land im vergangenen Jahrzehnt große Fortschritte erzielt. Dieser Fortschritt hat allerdings einen Haken. Das gesamte Sozialsystem Venezuelas wurde durch den Handel mit Erdöl finanziert. Schließlich verfügt der Staat über umfangreiche Vorkommen schwarzen Goldes. Seit der Ölpreis auf dem Weltmarkt um die Hälfte gesunken ist, geht in Venezuela nichts mehr. Das betrifft auch das Gesundheitssystem. Menschen sterben, weil die Medikamente fehlen und auch von der Basisversorgung in den armen Vierteln ist wenig geblieben. Am Wochenende fanden im südamerikanischen Venezuela Regionalwahlen statt. Die Partei des regierenden Nicolas Maduro erzielte einen klaren Sieg. Die Opposition spricht allerdings von Wahlbetrug. Keine gute Voraussetzung, um das marode Gesundheitssystem wieder in die Gänge zu bringen. Das zeigt auch der Bericht von Radio Onda, der Radioagentur Lateinamerika Europa, welche in Caracas eine Krebsklinik besucht hat.
quiero que más utilices aquí.
Medikamente für die Chemotherapie sieht schlecht aus. Blutkonserven haben wir keine. Schmerzmittel gibt es nicht. Gabriel Romero läuft von einem Raum zum nächsten und überall bekommt er dieselbe Antwort. Egal, was der Krebsarzt sucht, es mangelt an allem.
Por ejemplo, ayer no había guantes estériles para operar.
Gestern zum Beispiel gab es zunächst keine sterilen Handschuhe für die OPs. Erst um 10 Uhr sind ein paar wenige angekommen. Anstatt 10 konnten wir nur 3 Personen operieren.
Jeder Tag vergeht so, erklärt der Mediziner, während er durch die langen Flure der Krebsklinik Luis Razzetti schreitet. Hunderte Patienten kommen täglich in das in Caracas gelegene Krankenhaus. Dutzende Männer und Frauen sitzen in den Gängen und blicken den Doktor hoffnungsvoll an. Kann er ihre Krankheit heilen? Kann er zumindest ihr Leiden lindern? Doch Romero und sein Team sind selbst verzweifelt. Jeden Tag müssen sie aufs Neue improvisieren, damit zumindest die Hoffnung nicht stirbt. Schon lange funktioniert der Apparat für die Bestrahlung nicht mehr und mit einer Chemotherapie ohne adäquate Medizin können die Onkologen einen Krebstumor bestenfalls bremsen. Nur wer die nötigen Medikamente im Nachbarland Kolumbien erwerben kann, hat eine Chance auf Heilung. Ärztin Diana Reida.
Wenn Patienten mit Darmkrebs kommen, müssen wir ihnen empfehlen, nach Kolumbien zu fahren. Wir können sie nur behandeln, wenn sie Dollars haben und dort das Medikament kaufen. Leider läuft hier alles über Geld. Aber viele Patienten sind so arm, dass sie nicht an Dollars kommen. Die müssen zuschauen, wie der Krebs langsam voranschreitet. Und sie werden einfach sterben.
Nicht nur im Krankenhaus Luis Razzetti herrscht Notstand. Dr. Romero.
So wie hier sieht es im gesamten Gesundheitssystem aus. Für die Patienten mit Niereninsuffizienz gibt es keine Filter für die Dialysen. Bei Organtransplantationen gibt es keine Arznei für den Fall, dass der Körper das Organ abweist. Auch Menschen mit Herzproblemen erhalten keine Medikamente.
Die Zahlen sprechen für sich. Fast die Hälfte aller Operationssäle der öffentlichen Krankenhäuser ist geschlossen. Laut der Weltgesundheitsorganisation fehlen in Venezuela 2/3 der nötigen Medikamente. Und das Gesundheitsministerium ließ jüngst wissen, dass die Müttersterblichkeit allein zwischen 2015 und 2016 um 65% gestiegen ist. Dabei stand die Krankenversorgung einmal ganz oben auf der Agenda der sozialistischen Regierung. Zahlreiche Reformen sollten vor allem der armen Bevölkerung genügend Ärzte, Medizin und Krankenhäuser zur Verfügung stellen. Die Mission Barrio Adentro schuf im letzten Jahrzehnt 6000 Gesundheitszentren, in denen umsonst behandelt wurde. Tausende kubanische Ärztinnen und Ärzte unterstützten das sozialistische Bruderland. Doch von all dem ist wenig geblieben. Nach Angaben der Medizinischen Föderation Venezuelas wurden 4 von 5 dieser Stationen inzwischen dicht gemacht, weil Personal und Instrumente fehlen. Viele Kubanerinnen und Kubaner sind längst wieder weg. Davon unbeeindruckt erklärte Präsident Nicolás Maduro noch vor wenigen Monaten:
Venezuela haya llegado al récord mundial y ser el segundo país con más atención de salud primaria.
Venezuela hält einen Weltrekord. Es ist das Land mit der weltweit zweitbesten primären Krankenversorgung. Das scheint international keine Meldung wert zu sein. Warum auch? Aber das Wichtigste ist, dass das Volk Liebe, Betreuung, Aufmerksamkeit und Hilfe erfährt.
De facto ist jedoch kein Geld da, um Arzneimittel aus dem Ausland zu importieren. Seit der Ölpreis auf dem Weltmarkt immens gesunken ist, fehlen dem erdölexportierenden Venezuela die Devisen. Und damit auch die Dollars, um das Gesundheitssystem zu finanzieren. Auch die Kapazitäten, um im Land selbst Medizin herzustellen, sind gesunken. Der Leiter der Menschenrechtsorganisation Provea, Rafael Uzcategui, verweist auf Fehler, die bereits zu früheren Zeiten begangen wurden.
In Venezuela el aparato productivo ha venido desapareciendo.
Der produktive Sektor ist in Venezuela fast verschwunden, so auch die Laboratorien, in denen Medizin hergestellt wurde. Das ist auf Entscheidungen der Regierung zurückzuführen, die sie gefällt hat, als wegen des hohen Ölpreises noch viel Geld in der Staatskasse war. Sie kaufte damals alles, was gebraucht wurde, in anderen Ländern, um kurzfristig ihre Projekte durchführen zu können.
Fragt man jene, die die Regierung Maduro weiterhin unterstützen, nach den Gründen für den medizinischen Notstand, sind die Schuldzuweisungen eindeutig. Die privaten Unternehmen hätten einen Wirtschaftskrieg angezettelt, um die revolutionäre Bewegung zu destabilisieren, sagen sie. Unterstützt von ausländischen Mächten, in erster Linie von den USA, würden die Kapitalisten gezielt einen Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten provozieren. Die Opposition macht dagegen die regierenden Sozialisten für die katastrophale Lage verantwortlich.
Nunca eligió a nadie. Nunca dijo, este es partido político, yo voy por acá.
Bereits im Januar vergangenen Jahres beschäftigte sich das von Oppositionellen dominierte Nationalparlament mit dem medizinischen Notstand. Ausführlich berichtete dort ein Vater, wie sein dreijähriges Kind an Lungenkrebs starb, weil die nötige Arznei fehlte. Danach verabschiedeten die Abgeordneten ein Gesetz, das dem Staat eine humanitäre Krise im Gesundheitsbereich konstatierte. Deshalb sollten unter anderem internationale Hilfslieferungen ins Land gelassen werden. Doch der stets Maduro-treue Oberste Gerichtshof erklärte das Gesetz für verfassungswidrig. Deshalb spielte die prekäre Krankenversorgung auch bei den Demonstrationen, mit denen die Opposition im letzten halben Jahr mobil machte, eine große Rolle. Menschenrechtsaktivist Uskategi.
Eine
der Forderungen bei den Protesten bestand darin, dass die Regierung anerkennt, dass sich das Land in einer humanitären Krise befindet. Das heißt, sie muss akzeptieren, dass sie allein nicht in der Lage ist, die Situation in den Griff zu bekommen. Sie muss durch internationale Kooperation garantieren, dass die Bevölkerung kurzfristig mehr Lebensmittel und Medizin bekommt.
Maduro weigert sich bis heute, solche Hilfe anzunehmen. Damit begeht die Führung des Sozialismus des 21. Jahrhunderts eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung. Schließlich schreibt der UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vor, eine Regierung muss alles in ihrer Kraft Steckende dafür tun, um ihrer Bevölkerung eine adäquate Gesundheitsversorgung zu garantieren. Zurück in der Krebsklinik Luis Razzetti. Auch dort stellt sich ständig die Frage, wie es weitergehen soll. So jedenfalls nicht, sagt Diana Reida. Für die Ärztin ist jeder Arbeitstag eine große Herausforderung geworden.
Der Patient schaut dich an und fragt, wann werde ich sterben? Das ist kaum auszuhalten. Wir leben in einem Land mit ausreichend Ressourcen und den besten Onkologen. Ja, darauf bin ich stolz. Wir könnten eine sehr gute Behandlung bieten. Und wo stehen wir jetzt? Das tut sehr weh.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um verschiedene Eichhörnchen, meine Damen und Herren, um solche mit roten und um solche mit grauem Pelz. Wie es aussieht, wenn Eichhörnchen tanzen, unabhängig von deren Pelzfarbe, das weiß Ichidin, das psychedelische Einfrau-Dream-Pop-Unterfangen aus New York, hier zu hören mit Indian Squirrel Dance. We'll be right back. Rabe Info. Sie gehören zum typischen Bild des Herbstwaldes. Eichhörnchen, die von einem bunten Baum zum nächsten springen, auf der Suche nach Nüssen, schwer beschäftigt damit, den Wintervorrat anzulegen. Im Moment ist die Vielfalt der einheimischen Eichhörnchen noch groß, doch das könnte sich ändern. Denn vielerorts in Europa sind Grauhörnchen aus Nordamerika auf dem Vormarsch. Um zu überprüfen, wie es genau um den Bestand der einheimischen Eichhörnchen steht, ruft das Projekt Wilde Nachbarn die Bevölkerung auf, ihre Beobachtungen mit einem Team von Wissenschaftlerinnen zu teilen. Michael Spahr hat sich bei Anouk Taucher vom Projekt Wilde Nachbarn erkundigt, wie es denn im Moment um unsere Eichhörnchen stehe.
Also, so wie ich weiß, steht es eigentlich relativ gut um die Population, aber man weiß eigentlich auch recht wenig, wie vor allem die verschiedenen Farbmorphe in der Schweiz verbreitet sind. Also es gibt ja fuchsrote Eichhörnchen und dann eher die dunkelbraunen. Und das ist noch relativ wenig erforscht, wie sich die in der Verbreitung in der Schweiz und Liechtenstein unterscheiden.
Und jetzt rufen Sie mit der Aktion Eichhörnchen die Bevölkerung auf, mitzuhelfen, die Eichhörnchen in der Schweiz zu erforschen. Wie funktioniert das genau?
Also es wird eigentlich die ganze Bevölkerung aufgerufen, Beobachtungen von Eichhörnchen auf der Meldeplattform des neuen Säugetieratlas, also säugetieratlas.wildenachbarn.ch, zu melden. Und da kann man einfach Gelegenheitsbeobachtungen, die man auf dem Weg zur Arbeit oder auch ja, im Park bei einem Spaziergang die Eichhörnchen, die man gesehen hat, kann man auf dieser Meldeplattform melden und so kommen dann die verschiedenen Einzelbeobachtungen zusammen und ergeben ein Bild für die ganze Schweiz. Diese Informationen werden dann für den neuen Säugetieratlas gebraucht, um dort die Verbreitungskarte herzustellen.
Haben Sie da schon Erfahrungen mit anderen Tieren gesammelt für diesen Säugetieratlas?
Ja, also im neuen Säugetieratlas werden natürlich alle Säugetiere der Schweiz erforscht, vor allem im Bereich Citizen Science, also wo man Beobachtungen aus der Bevölkerung sucht, werden viele Beobachtungen gemeldet. Natürlich am häufigsten Tiere, die man im Alltag häufiger antrifft, wie Füchse oder Igel. Aber auch Leute aus den Ferien melden einen Steinbock oder eine Gämse, die sie beim Wandern oder in den Bergen gesehen haben.
Ein Thema, das Sie natürlich dann auch beschäftigt, ist die Biodiversität und bei den Eichhörnchen lauert da ja auch eine Gefahr. Also diese Diversität der einheimischen Sorten ist akut gefährdet. Wieso?
Das Grauhörnchen, das es im Moment in der Schweiz zwar noch nicht gibt, aber in Italien, also in der Lombardei, circa 50 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, gibt es eine Population, die man natürlich sehr gut überwacht, aber es besteht die Gefahr, dass sich diese Population in die Schweiz ausbreitet. Die Grauhörnchen, die sind nicht heimisch bei uns, also die kommen ursprünglich aus Nordamerika. Und weil die etwas größer sind und sonst eigentlich mit den Ansprüchen vom Lebensraum mit den Eichhörnchen überlappen, kann es sein, dass diese die einheimischen Tiere verdrängen. Also in England wurden sie größtenteils die einheimischen roten Eichhörnchen von den Grauhörnchen verdrängt.
Was bedeutet denn so eine Verdrängung für das ganze Ökosystem?
Also das ist recht schwierig zu sagen, wie auch die Grauhörnchen haben natürlich auch einen anderen Einfluss auf den Wald. Also sie können zu vermehrten Verbissschäden an den Bäumen führen und auch allenfalls einen Einfluss auf die anderen Tiere im Wald haben.
Um dann diese Grauhörnchen zu erkennen, dafür brauchen Sie auch die Mithilfe der Bevölkerung, ist das richtig?
Genau, es ist natürlich wichtig, dass man ein mögliches Vorkommen in der Schweiz möglichst früh erkennt, dass man auch Maßnahmen ergreifen kann, um diese möglichst lokal zu halten, dass sie sich nicht weiter ausbreiten. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass diese Beobachtungen von Grauhörnchen, wenn man denn eines sieht, dass man diese auch meldet. Die sollte man auch recht gut unterscheiden können. Die Grauhörnchen sind wirklich ein bisschen größer als die Eichhörnchen und haben zum Beispiel im Bild der Fell nicht die Pinsel oben an den Ohren, die die einheimischen Eichhörnchen haben.
sagt Anouk Taucher vom Projekt Wilde Nachbarn. Wer eine Eichhörnchenbeobachtung melden will, findet den Link zur entsprechenden Plattform auf säugetieratlas.wildenachbarn.ch oder auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info Kultur.
15 Jahre ist es her, seit in der Reitschule ein paar eingefleischte Filmfans zusammenkamen, um das Festival für den kurzen Film zu lancieren. Die Geburtsstunde des Kurzfilmfestivals Schnitt. Was einst klein und lokal begann, wird heute weltweit in 8 unterschiedlichen Ländern ausgetragen. Nebst der Schweiz in Thailand, Argentinien, China, Ägypten, Südafrika, Russland und Costa Rica. Bei der 15. Ausgabe von Schnitt gibt es wie gewohnt von Mittwoch bis Sonntag an diversen Spielstätten in Bern Kurzfilme jeglicher Art zu sehen. Das Schnitt ist eine wichtige Veranstaltung für junge Regisseure und Regisseurinnen, weil sie an diesem Festival ihre ersten Werke einer breiten Öffentlichkeit vorführen können. Einer dieser jungen Regisseure ist Kim Alamand. Der 29-jährige Luzerner zeigt bei Schnitt seinen Bachelorfilm «Kinder der Nacht», ein eindrückliches Kurzdrama rund ums Thema Suizid. Ich habe mir «Kinder der Nacht» angeschaut.
Fritzi sagt zu Mami: «Mami, der Papi hat sich auf dem Dachboden gehängt.» «Gehen beide schauen», sagt Mami. «Da ist er ja gar nicht», sagt der Fritzli. «April, April, er hängt im Keller.»
Es ist eine ganz und gar nicht lustige, sondern vielmehr beklemmende und makabere Situation, welche der Zuschauerschaft in «Kinder der Nacht» präsentiert wird. Zwei junge Mädchen haben zusammengefunden, um sich gemeinsam das Leben zu nehmen. «Kinder der Nacht» ist ein Kurzdrama des Luzerner Filmemachers Kim Alamand. Als in seinem Umfeld plötzlich jemand nicht mehr da gewesen sei, habe er begonnen, sich intensiv mit dem Thema Selbsttötung auseinanderzusetzen, sagt der Filmemacher. Außerdem sei er in der Zeitung auf einen verstörenden Fall gestoßen.
Ich bin dann durch einen Zeitungsartikel auf so einen Fall gekommen von 3 jungen Mädchen, die sich im Internet kennenlernen und nachher sich im Wald in einem Zelt umbringen. Das hat mich Wunder genommen, wie so ein Treffen von Menschen abläuft, die sich noch nicht kennen, aber das gleiche Ziel haben.
2011 nahmen sich in Niedersachsen 3 Jugendliche, die jüngste gerade mal 16 Jahre, die älteste 19, gemeinsam das Leben. Kennengelernt hatten sich die Mädchen auf einem sogenannten Suizidforum. Auch in Kim Alamans Film treffen 2 junge Mädchen aufeinander, die sich offenbar vorher nicht in Person gekannt haben. In einer Wohnung stellen sie ein Zelt auf. Anhand einer Checkliste werden Vorbereitungen und Abläufe noch einmal überprüft.
Nehmen Sie das Mittel gegen Erbrechen. Schreiben Sie einen Abschiedsbrief. Brief hast du für deine Mutter, oder?
Hi.
Essen Sie eine Kleinigkeit, was Sie speziell mögen. Kohlenmonoxid-Warnhinweis an Zelt kleben. Gehen Sie ins Zelt und nehmen Sie alle Utensilien mit. Grillschalen, Schlaftabletten, Klebeband, Antiflammspray, was zu trinken, Alkohol, wenn Sie mögen. Kleben Sie alles
ab. Warum liessest du das ab?
Du stillst aus dem Forum.
Ich weiss, aber warum liessest du das ab?
Einfach. Damit man nichts Wichtiges vergessen.
Er habe für seinen Film selber in Suizidforen Recherche betrieben, sagt Kim Alamand. Faszinierend, aber auch hochgradig verstörend seien solche Foren.
Es wird dann sehr schnell sehr makaber. Es gibt die sogenannte Methodendiskussion, wo man einander Tipps gibt, wie man sich am besten umbringt. Also es ist eigentlich wie eine Gebrauchsanleitung zum Sterben. Und es hat dann also auch Ankündigungen, so vom Datum her genau dann, wo ich auch drinnen war. So im Sinn von, ja, wünsche mir Glück, wenn ich mich morgen nicht mehr melde, dann hat es geklappt, danke für alle Tipps. Und dann, ja, bleibt man so mit einem Gefühl zurück, wo man nicht genau weiß, wie man damit umgeht. Man weiß ja auch nicht genau, ob er sich umgebracht hat, ob das alles noch Show ist, ob es funktioniert hat, wenn er es wirklich gemacht hat. Ja, das ist es sehr speziell.
Kinder der Nacht ist einerseits der Titel von Alamans Kurzfilm, Kinder der Nacht ist aber auch der Name eines Suizidforums in Deutschland. In der Schweiz sind solche Suizidforen verboten. Informationen und Anleitungen ließen sich aber problemlos und zuhauf im Internet finden, sagt Alamand. Obwohl die beiden Mädchen in seinem Film, Anna und Sarah, Schritt für Schritt die Liste aus dem Forum verfolgen, kommen bei der Eltern doch auch Zweifel auf.
Schau dich doch mal an, Sarah. Du hast alles, was du willst. Hm? Was ist denn genau das Problem? Bist du traurig, weil du keine gute Note in der Schule hast? Oder weil dich dein Freund verloren hat? Kein Prada-Täschchen auf den Geburtstag bekommen hast?
Wir haben abgemacht, dass wir das zusammen machen. Und jetzt kannst du nicht einfach gehen. Du kannst mich nicht einfach alleine da.
Gründe, warum sie in den Tod gehen wollen, gibt keines der beiden Mädchen. Er habe sich sehr bewusst für diese Variante entschieden, sagt Kim Alamand.
Ja, definitiv, weil Fragezeichen bei Selbstmord sind immer gross und zum Teil unterschiedlich gross. Es gibt natürlich Suizide, wo Leute Nachrichten hinterlassen, aber es ist nie ganz beantwortet. Und der stirbt, oder das Opfer, das nimmt all die Antworten mit sich und lässt die Hinterbliebenen eben mit Fragezeichen zurück. Darum finde ich, auch wenn jemand Nachrichten hinterlässt für den Grund für seinen Selbstmord, sei das, was auch immer, Kapitalismus oder schlechte Arbeitsbedingungen oder was auch immer, finde ich, das kann man sicher machen. Andererseits muss man aber auch sehen, dass die gleichen Leute, die zu den gleichen Bedingungen arbeiten, sich ja nicht umbringen. Also hat es immer auch etwas sehr Persönliches. Und das sind dann die Gründe, die man nicht gänzlich beantworten kann. Darum hüte ich mich davor, Antworten zu geben, warum es jemand sich umbringt.
Kim Alamans 23-minütiger Kurzfilm «Kinder der Nacht» besticht durch Ruhe, Schlichtheit und Nüchternheit. Es wird wenig gesprochen. Im Vordergrund steht das strategische Handeln der beiden Mädchen. Diese Ruhe bildet einen starken Kontrast zum eigentlich hochemotionalen Inhalt. Und gerade deswegen ist «Kinder der Nacht» ein eindringliches filmisches Zeugnis eines hochtragischen, zumal sehr aktuellen Phänomens. Gemäß Bundesamt für Statistik nimmt sich in der Schweiz alle 4 Tage ein Teenager das Leben. Kinder der Nacht von Kim Alamand läuft im Blog Swiss Made 3 am Kurzfilmfestival Schnitt. Dieses beginnt morgen und dauert bis Sonntag. Genaue Infos zu Spielorten und Spielzeiten gibt's wie immer auf unserer Homepage.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 17. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es morgen Mittwoch. Dann gibt es hier eine Zusammenarbeit mit unserem Kulturmagazin Subkutan. Zu hören wird eine Sendung zu Holocaust-Überlebenden sein. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Michael Spar und Wilmar All. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.